ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute live vom Mannheimer Maimarkt mit Nabil Attassi.
Und ich begrüße ganz herzlich in SWR 1 Leute Fatih Çavuşoğlu.
Ich freue mich, vielen Dank. Das ist ja dieses gläserne Studio. Hier sind ja ganz viele Menschen und man kann so durchgucken und so.
Ja,
es ist. Und jetzt, schön, wo die Türen ein bisschen zu sind, kommt da nicht mehr so viel Wind durch. Das ist deutlich angenehmer.
Ja, das haben wir gerade noch geregelt, damit wir hier nicht im Kalten sitzen. Fatih, wie geht's dir?
Soweit so gut. Ja. Das Leben ist schön und die Liebe hat gesiegt. Und die Jugend ist gerade da und schaut zu. Die Realschule aus
Weinheim.
Weinheim, natürlich, wo sonst?
Ungefähr 20 Minuten entfernt von Mannheim. Ist das richtig so? Habe ich mir sagen lassen. Ich sehe Zustimmung hier aus dem Publikum. Ja.
Und, das sind die Journalisten von morgen.
Ja, genau. Zieht euch schon mal warm an. Wir werden euch mit einbeziehen heute in die Sendung. Freuen uns schon drauf. Oder Fatih, machen wir so.
Natürlich. Obwohl, wenn du das, so wie du das sagst, klingt das ein bisschen wie eine Drohung.
Überhaupt nicht.
Wir werden euch einbeziehen.
Nein,
in die Sendung.
Das ist eine Verheißung, eine fröhliche Verheißung. Ja, ja. Ja? Machst du mit?
Vorfreude. Ja, deswegen bin ich hier.
Apropos hier sein, Fatih, du bist öfter, also du bist vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, das werden nicht viele sein, du bist Kabarettist, du bist Schauspieler, ja. Man kennt dich von deinen Soloprogrammen, ja, auf den Bühnen des Landes und damit bist du schon eine ganze Weile unterwegs.
Ja.
Und so richtig viele Menschen haben dich dann kennengelernt, war das Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, nee, ein bisschen später, bei Alles Atze,
genau,
einer Comedy-Serie.
Von 99 bis 2006 haben wir diese Serie gedreht.
Ja. Genau, und da hast du, Achtung Klischee, natürlich einen Türken gespielt, nämlich Murat Günaydın.
Ja, ja, ich bin auch Türke, das ist irgendwie ganz verrückt.
Völlig verrückt,
das,
ja,
ist Wahnsinn, ja. Ich habe so den Verdacht, für die Rolle brauchte ich gar nicht so meine Ausbildung, sondern da hat Herkunft gereicht.
Darüber sprechen wir gleich noch etwas genauer, weil das auch ein großes Thema ist für dich und das zieht sich im Grunde wie ein roter Faden durch dein gesamtes Schaffen. Aber bleiben wir mal ganz kurz in Mannheim. Also es ist ja hier noch nicht so wahnsinnig viel los, aber es füllt sich langsam hier das Maimarktgelände. Ja. Und ich habe mir erzählen lassen, dass du, Fatih, auch öfter mal hier bist in Mannheim.
Meine Liebe lebt in Mannheim. Das ist, ich bin immer wieder gerne hier. Das ist, also schön höher geht's nicht. Das ist, ich bin immer wieder und sehr gerne in Mannheim. Mannheim ist für mich Liebe.
Oh, schöner könnte ich es nicht sagen. Ne? Also ich mag die Stadt auch sehr.
Ich weiß nicht, warum die jetzt gerade nicht ausrasten alle hier.
Ja, hier das, so
Weinheim ist auch Liebe übrigens.
Das ist so, kriegt man, so kriegt man die Herzen der Weinheimerinnen und der Mannheimer. Sehr schön. Ja. Fatih, und was hast du so für ein Grundgefühl zu dieser Stadt? Also du bist ja geborener Kölner, muss man dazu sagen. Kölsche Jung. Kommt man da gut zurecht mit Mannheim?
Das ist ganz lustig. Mein Kollege Bülent Ceylan hat ja auf der Bühne gerne so den hiesigen Akzent gesprochen. Und ich dachte mal, das ist so lustig, wie der spricht. Das ist ja Wahnsinn.
Aber der muss sich dafür keine Mühe geben, glaube ich.
Genau, muss sich keine Mühe geben. Und dann war ich das erste Mal in Mannheim, habe hier gespielt und bin dann so durch Mannheim gelaufen und habe dann Menschen gehört, die dann wirklich so reden. Ich dachte, der Bülent, der hat keinen Spaß gemacht. Die reden ja wirklich so.
Nein, nein.
Die können ganz normal reden hier. Das fand ich sehr lustig.
Also du kannst dem hiesigen Dialekt durchaus was abgewinnen.
Ich finde ihn sehr exotisch tatsächlich. Also als Rheinländer haben wir noch einen anderen Singsang, eine andere Melodie. Und da ist der Kurpfälzer mit seinem Mornum, das ist schon ein anderer Schnack. Aber es ist geil, ich mag das, wenn das so Lokalkolorit hat.
Hast du sowas drauf als Kabarettist? Also kannst du so zwischen den Dialekten ein bisschen hin und her schalten?
Nein, ich kann nur halt, also meine Heimatsprache Kölsch, ist ja die einzige Sprache, die man noch trinken kann, da bin ich. Und ansonsten kann ich keine anderen Dialekte, das ist, nein.
SWR1, Leute live vom Mannheimer Maimarktgelände und Fatih Çavuşoğlu ist bei mir, Kabarettist und Schauspieler, Kölsche Jung, jetzt heute in Mannheim und hat sich hier schon ein bisschen auch mit unseren Gästen unterhalten.
Ja.
Und wer auch da ist, sind Sophia und Lucy aus der Realschule in Weinheim. Und die haben mir gerade erzählt, was sie heute machen, Fatih, nämlich heute ist Tag der Pressefreiheit. Was fällt dir zu diesem Tag ein, spontan?
Tag der Pressefreiheit, das höchste Gut, ein sehr hohes Gut in der demokratischen Gesellschaft. Und da haben wir leider, glaube ich, wir waren mal deutlich besser. Wir sind jetzt nur noch Top 10. Ich glaube, wir waren mal Top 5.
Ja, da haben wir ein bisschen nachgelassen. Das stimmt im aktuellen Ranking. Kannst du dir erklären, woran das liegen könnte? Hast du da einen Erklärungsansatz? Achtung, dünnes Eis.
Na, ich glaube, es liegt nicht zuletzt auch an den Attacken, die Presse auch in Deutschland hat erfährt. Das war früher nicht so und inzwischen wird die Presse offen attackiert und man muss sich irgendwie anders schützen, das irgendwie anders organisieren. Die Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit und Freiheit ist nicht mehr da. Das ist daran könnte eines der Gründe Das kann eines der Gründe sein, glaube ich.
Umso wichtiger ist natürlich dann Medienkompetenz und das fängt sehr früh an und das ist dann auch wunderbar, wenn zum Beispiel Schulen sich das gläserne Studio beim SWR einfach mal genauer anschauen und uns auch zuschauen, wie man zum Beispiel Radio macht. Fatih, ich habe ja gerade schon versprochen, wir schlagen jetzt Pflöcke ein, das wollen wir jetzt machen. Du bist aktuell natürlich, was denn sonst, auf den Bühnen unterwegs, das ist dein Job, das ist dein Leben.
Genau.
Bist du lieber auf der Bühne oder hinter der Kamera?
Auf der Bühne ist schon super. Ich bin jetzt heute ist ein sehr aufregender Tag für mich. Ich bin jetzt heute auf dem Maimarkt bei SWR1 Leute. Das ist eine Sensation.
Und das ist eine tolle Sendung, habe ich gehört.
Das ist, der Moderator ist gar nicht so schlecht, finde ich. Der kann was.
Jens Wolters, oder?
Ja, genau, der. Das ist, ja. Ich finde das toll mit Ihnen, Herr Wolters.
Ja, danke.
Das
ist wirklich super. Ja. Danke, Herr Mayer.
Das sehr gerne. Und werde dann heute Abend nach Braunschweig fahren. Das ist leider, glaube ich, nicht mehr euer Sendegebiet. Werde in Braunschweig in der Brunswiga dann mein Soloprogramm spielen. Und das ist dann so diese Aufregung, dass man halt hier in die Stadt fährt und dort in die Stadt fährt. Und so Morgenstermine gibt es sehr selten, aber das ist auch sehr schön.
Dein aktuelles Programm, das möchte ich mir noch vorschießen, wir haben uns darauf geeinigt, uns zu duzen, einfach weil es uns besser gefällt.
Genau.
Es fühlt sich besser an. Dein aktuelles Programm heißt Zoom. Das kennen jetzt die meisten aus dem Handy, von der Kamera, aber es hat schon auch was. Du zoomst auf ganz bestimmte Verhältnisse. Oder worum geht es da in deinem aktuellen Programm?
In dem aktuellen Programm geht es darum, dass wir auf die Gesellschaft und in die Gesellschaft reinzoomen und gucken, was da passiert. Und ich behaupte mal jetzt ganz steil, dass wenn wir in das Zentrum unserer Gesellschaft zoomen, dann sehen wir im Zentrum ein Handy liegen. Das Handy bestimmt alles. Im Prinzip musst du aussehen wie ein Handy. Du musst glatt, flach und abgerundet sein. Bei dem Handy stellt sich die Frage, hast du das Handy in der Hand oder hat das Handy dich in der Hand? Spoiler-Alarm, das Handy hat dich in der Hand.
Man sagt ja immer so, technischer Fortschritt bringt Fortschritt, aber keine Erkenntnis. Ist das auch die Message aus deinem Programm?
Naja, Fortschritt bringt es auf jeden Fall. Die Erkenntnisse, die damit einhergehen, sind auch die totale Überforderung. Wir sind ja, und was du gerade gesagt hast, ich möchte dann anschließend Medienkompetenz, dann da entscheiden, wenn du dann hier schier endlose Informationen und Bilder und Videos und was weiß ich was hast, da dann kompetent mit umzugehen, was ist gut, was ist nicht gut, was schadet mir nicht, wie viel Gesundheit wird ja inzwischen in Screentime gemessen. Wie viel Screentime ist gesund und wie viel nicht und so weiter. Mhm. Und wir können ja gerne mal hier rumfragen, oder ihr könnt mal eure Handys zeigen, wer wie viel Screentime hat. Und dann werden wir, also das ist...
Hier werden schon Handys hochgezeigt,
jawohl. Genau.
Ist das so, siehst du da so einen Bildungsauftrag jetzt in deinem neuen Programm? Oder wie ist ja ein ernstes Thema, also durchaus auch ein wichtiges gesellschaftliches Thema, was für dich keine Neuigkeit ist, das in deinen Programmen zu verpacken. Wie kriegst du das hin? Also diese gesellschaftliche Relevanz in der Leichtigkeit zu packen.
Das ist die Aufgabe, das Schwierige leicht zu präsentieren. Ich sage immer, mein Programm ist das wärmende Lagerfeuer in Zeiten digitaler Kälte. Du kommst hin und es ist unterhaltsam und es ist informativ, und es ist lustig und es ist ja mit den Handys, guck mal, wir haben eine Generation hier sitzen, die kennt eine Welt ohne Taschentelefone gar nicht. Ne? Wohingegen wir aufgewachsen sind in einer Welt, ihr müsst jetzt ganz stark sein, wir kommen aus einer Welt, da waren die Telefone noch festgebunden. Die waren fest an der Wand, daher auch Festnetz. Ne, da gucken, da gab's so, das waren die Geräte, die hatten so eine Wählscheibe. Wählscheibe, sagt dir das was, Wählscheibe? Wählscheibe, woher kennst du das?
Ich glaube, Museum war die Antwort.
Museum, genau, die Antwort ist richtig. Ja, genau.
Du musst, die Oma, genau, du musst, wurde gerade noch genannt.
Genau, Oma, das, du musst dran drehen. Du musst mal gucken, du musst in die richtige Richtung drehen, weil wenn du in die falsche Richtung drehst, bist du falsch verbunden.
Ja, also
Spaß, das war ein Witz. Das stimmt nicht, das war ein Witz.
Fatihland kommt zu Fatih und Fatih unser. Das sind die Namen der Solo-Programme, mit denen er seit Jahren durch die Lande tourt. Und jetzt ist er auch wieder hier auf der Bühne, auf dem Maimarktgelände in Mannheim. Kabarettist Fatih Cevikulo in SWR 1, Leute. Ja, so richtig bekannt, haben wir ja gesagt, das bist du geworden mit einer Fernsehserie. Wir haben auch schon von dem roten Faden in deinem Leben gesprochen. Das zieht sich auch ein bisschen durch deine Soloprogramme. Also wir haben ja gesagt, das aktuelle Programm Zoom, da machst du, da guckst du mal auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Aber du hast dich schon auch viel mit, sag ich mal, Migrationsgeschichte auch in deinen Programmen humoristisch auseinandergesetzt.
Klar, klar. Ja. Das ist Zugehörigkeit ist ja ein Riesenthema. Das ist ja, und Migration speziell wird ja täglich aktueller.
Das ist, du bist ja türkischer Herkunft. Ist das dann so, darf ich das überhaupt noch sagen? Ja, das darf ich schon sagen, ne?
Was denn?
Naja, es gibt ja so viele Wortfallen heutzutage, aber ich kann schon türkischer Herkunft, kann ich schon sagen. Ne? Du hast Migrationsgeschichte oder man weiß ja heute irgendwie gar nicht mehr so richtig, wie man das eigentlich richtig korrekt betitelt.
Ja, ich kann dir da gerne helfen, wenn du magst. Also gerne. Wir sprechen inzwischen von Menschen mit internationaler Biografie. Ja. Man sagt nicht Mensch mit Migrationsgeschichte oder Migrationshintergrund, weil Migrationshintergrund, das klingt so nach Diagnose. Er hat Migrationshintergrund. Oh, das tut mir aber leid. Ja, so ein bisschen kann man es ja auch sehen, nicht wahr? Das ist vorbei. Das ist auch was von Mitleid und so weiter. Das brauchen wir nicht. Was es jetzt heißt es Mensch mit internationaler Biografie. Das ist ungleich sexy. Also, wow, ich will auch ein Mensch mit internationaler Biografie sein, sagen dann alle. Also, nee, du hast keine internationale Biografie, du bist deutsch-deutsch. Das ist der Unterschied.
Okay, dann einigen wir uns mal darauf. Der Hintergrund ist aber so, also du als Mensch mit internationaler Biografie,
ja,
mit Türkei auch drin, ist das gelegt bei dir, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt oder fühltest du dich da am Anfang deiner Karriere frei und hast gesagt, ich will das so machen, hättest du auch was anderes machen können?
Na, das war ja ein Thema. Ich bin ja, guck mal, ich habe diese Serie, die wir gemacht haben, da wurde ich auch eingestellt aufgrund meiner Herkunft. So, ne?
Alles Atze jetzt.
Ja, klar, ja. Das ist, also die brauchen halt einen Türken und das, was du jetzt spielen kannst und so, das war halt nicht so wichtig. Und das Interessante war auch, wenn du die Konstellation da anguckst, ne, was der Murat da für eine Rolle hat und so weiter. Als Beispiel, es gab Zuschauer, die dann zu mir kamen und sagten so, sagen Sie mal, geht Ihnen das nicht total auf den Sack, die ganze Zeit für Atze Schröder den doof zu machen? Er sagt, ja, geht mir total auf den Sack. Aber wissen Sie, jeden Abend, wenn ich diesen Sack dann zur Bank bringe, denke ich mir, das ist furchtbar, aber irgendwie geht's.
Du warst damals ein recht junger Schauspieler und du bist ja ausgebildeter Schauspieler. Du warst auf der Ernst Busch, das ist eine, genau, Schauspielschule in Berlin, sehr bekannt, kommen viele bekannte Gesichter von her. Das heißt, du standst irgendwann am Scheideweg, gehe ich auf die Bühne, mache ich Kleinkunst, das soll gar nicht heißen klein, aber wird ja immer so subsumiert, mache ich Kabarett oder gehe ich tatsächlich auf die Theaterbühne? Du hast es auf dem Theater versucht, warum bist du da nicht geblieben?
Ich habe es nicht versucht, ich habe es sogar gemacht. Also ich habe nach der Ausbildung, war ich jahrelang am Stadttheater in Düsseldorf, hab das, also war festes Ensemblemitglied am Stadttheater in Düsseldorf, habe da viele, viele Rollen und Sachen gespielt. Und die Idee ist irgendwann entstanden, selbstständig auf die Bühne zu gehen, weil die Stücke, die du spielst, die haben nicht das Heute, das Jetzt repräsentiert sozusagen. Ne? Mhm. Du musst immer um den Ehrbegriff zu diskutieren, musst du dann Minna von Barnhelm inszenieren oder sowas. Oder um Standesunterschiede zu verhandeln, musst du Kabade und Liebe machen. Und das musst du nicht. Ich glaube, du musst nicht die Umwege über die Klassiker machen. Ich glaube, man kann das auch direkt sich auf die Bühne stellen und eins zu eins das Hier und Jetzt verhandeln. Und das Hier und Jetzt sieht in meinem Fall so aus, wenn ich auf der Bühne stehe und spreche, dann gibt's immer eine Diskrepanz zwischen dem, was du siehst und dem, was du hörst. Du siehst, also ich sehe aus wie Ali und spreche wie Hans sozusagen. Das passt nicht zusammen. Und das zu kommentieren, thematisieren, das ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Wir kennen das, dass Menschen kommen und sagen, Mensch, Sie sprechen aber richtig gut Deutsch. Da sage ich, Dankeschön, ich wünschte, ich könnte dasselbe von Ihnen behaupten.
Hast du das noch? Kommt das wirklich noch vor? Also hörst du das noch manchmal?
Ja, ich habe Lesungen noch mit meinem Buch, in der zweiten, werden wir noch drüber reden. Da gibt es immer wieder zuschauende Menschen, Zuhörer, also die dann anwesend sind und sagen, ja, erklären Sie mir das doch mal. Also wie ist das denn? Ich meine, Sie sprechen ja schon auch ganz gut Deutsch. Ne, wo ich denke, dass, also in welcher Welt musst du leben, wenn du zu mir sagst, ich spreche aber auch ganz gut
Deutsch. Okay, halten wir mal so fest, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Ich will mal kurz zu Atze Schröder. Hat der dich dann am Ende doch irgendwie inspiriert, dieser Mensch, Atze Schröder, mit dem zusammenzuarbeiten, ja auch über mehrere Jahre?
Naja, der Job kam durch ein Casting. Ne, ich habe mich vorgesprochen, ein Casting gemacht und es dann bekommen. Und war dann am Theater an der Zeit, erst an der Schauspielschule und dann im Schauspielhaus. Und parallel dazu habe ich halt gesehen, wie Atze halt auf der Bühne sein Zeug macht, ne? Und ich fand das immer wieder spannend, auf der Bühne zu stehen und allein mit dem gesprochenen Wort. Das finde ich schon gut. Aber ich finde es inhaltlich halt nicht so interessant, ne? Man könnte sagen, Atze macht Volksmusik, ich mache Jazz. So.
Ja, wird beides nicht, also ist beides jetzt, doch, Volksmusik ist eigentlich groß, ne? Jazz ist eher klein. Also, das heißt, du hast dich für die Nische entschieden, könnte man sagen.
Ich habe mich für den Inhalt entschieden, sagen wir so.
Okay. Ja. Jazz gleich Inhalt. Auch darüber kann man diskutieren. Ich habe noch ein kleines Funfact, nämlich du bist der erste oder warst der erste Büttenredner beim Kölschen Karneval mit, jetzt muss ich es wieder sagen, türkischen Wurzeln.
Ja.
Mehr Integration geht nicht, oder?
Nee, das ist, glaube ich, die höchste Stufe. Vor allem, ich habe letztes Jahr jetzt bei der Prinzenproklamation in Köln, also das ist im Gürze nicht, das ist das höchste, die höchste Veranstaltung im Kölner Karneval, also Stadtgesellschaft. Da wird der Prinz, kriegt von der Bürgermeisterin den Schlüssel überreicht. Das ist die Prinzenproklamation. Ich habe dieses Jahr bei der Prinzenproklamation gespielt. Also ich glaube, jetzt ist, also das war's jetzt. Ich kann jetzt, ich habe jetzt alles erreicht, was man im Kölner Karneval erreichen kann.
Also du hast es wieder getan.
Ja.
Fatih Çavikkulu in SWR1, Leute live auf dem Mannmarktgelände in Mannheim. Und er ist hier noch unterwegs und unterhält sich mit den Menschen hier, die hier sind, bei uns sind. Sag mal, Fatih, was gibt's denn da so viel zu reden eigentlich? Was redet ihr denn da die ganze Zeit?
Na, es ist auch immer wieder toll, sich mit dem. Also, das ist die Realschule zum Beispiel, die haben ein eigenes Studio in ihrer Schule und machen so Projekte. Hier, was war das gerade? Arbeitswelt im Wandel. Wie geil ist das denn? Die beschäftigen sich damit. Der andere Herr ist ein Mensch, der aus der Türkei kommt und hier ist und da ist, der da in Hotels hat. Und dann ist die Frage, ob wir da vielleicht bei den Hotels spielen können. Wir haben nämlich eine Gruppe, mit der wir auf Türkisch Stand-up machen. Und so weiter und so weiter. Das ist einfach mit den Menschen reden und gucken, was sie zu erzählen haben.
Also sind alle da Menschen mit internationaler Biografie auch so unter uns. Das ist sehr schön. Sag mal, verrat uns doch mal ein paar Geheimnisse. Also was macht denn für dich, das ist ja schon mal das erste Geheimnis, was macht denn für dich, du bist ja Kabarettist,
ja.
Was macht für dich gute Comedy aus? Sagst du lieber Comedy oder Kabarett?
Na, es muss unterhalten. Du musst lachen und es muss witzig sein. So. Und wenn es dann auch interessant und relevant ist, also wenn du das, was du besprichst, irgendwie eine Relevanz hat, dann ist das schon Königsklasse. Mehr brauche ich gar nicht.
Ja, du stehst viel auf Bühnen und da hat man viel mit Menschen zu tun.
Ja.
Was machst du denn, wenn du merkst, ich habe jetzt hier ein Publikum vor mir und ich dringe überhaupt nicht durch. Die finden es weder witzig oder verstehen es nicht oder vielleicht beides.
Ja, da musst du halt gucken, je nachdem, woran es liegt. Ob es an der Akustik liegt, ob es an den Leuten liegt, ob die zu müde sind, zu weit sind. Also man muss gucken, woran es liegt. Und dann kann man gucken, ob man es ändern kann. Manchmal kann man auch nichts ändern. Es ist auch entscheidend, ob du eingeladen wirst oder die Leute kommen zu dir ausschließlich zu deinem Soloprogramm. Das ist eine andere Veranstaltung.
Ja.
Wie zum Beispiel, wenn es hier ist. Hier bin ich halt und die Leute kommen jetzt nicht wegen mir, die kommen jetzt wegen der Sendung, wegen Maimarkt, wegen SWR und so weiter. Es ist immer nur, also wie ist die Konstellation? Und wenn die Leute wegen dir da sind, dann ist es immer ganz toll. Und wenn sie nicht wegen dir sind, dann musst du gucken, dass sie von dir halt überzeugt werden.
Ja, hast du heute noch ein bisschen was vor dir, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit hier,
Richtig. Die
Menschen nochmal anzusprechen. Du provozierst ja auch mal ganz gerne mit deinem Programm. Das kann auch mal bissig sein. Ja, du legst auch mal deinen Finger in Wunden und sprichst auch mal kurz Dinge an, wo man, sag ich mal, kurz ins Stocken gerät als Zuschauerin, als Zuschauer. Gehört ja irgendwie auch zum Berufsbild dazu. Gibt es da auch manchmal Probleme oder muss Satire das einfach oder beziehungsweise Kabarett oder Comedy oder welche auch immer Genre das einfach dürfen?
Das sowieso. Da dürfen ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung und auch müssen. Und dann kommt es darauf an, also wer ist wovon provoziert? Ne? Einige Leute lachen sich tot darüber, andere sagen, das geht entschieden zu weit. Dann ist wirklich der Blickwinkel entscheidend und die Herangehensweise. Mhm. So, und bei den Gags, die ich dann mache, gibt es eine Grundlage, die heißt, du kannst jedes Tabu ansprechen, nur je größer das Tabu, desto stärker der Gag. So, du kannst einfach nur Tabus anzusprechen, weil du Tabus ansprechen willst. Das sorgt für Spannung, das zerrt. Das darum geht's gar nicht. Und wenn du das nicht pointiert, geistreich auflösen kannst, dann machst du es gar nicht, weil sonst ist es peinlich.
Gibt es da eigentlich handwerkliche Standards, nach denen man Spaß, also Comedy oder Kabarett macht? Oder gibt es da so eine Art Handbuch für den Kabarettisten? Oder ist das ein freies Gewerk, jeder macht für sich?
Na, es gibt da schon ein Handwerk und du kannst halt gucken, wenn du ein Thema hast, wie schwer, wie brisant, wie aktuell, wie relevant ist das? Spricht man darüber, ist das bekannt oder nicht? Also wie viel Wissen können wir voraussetzen? Wie aktuell bekannt ist das? Oder ist es halt allgemeingültig und so weiter? Und dann musst du gucken halt, ob du das Erstbeste, was dir einfällt, nimmst, also was jedem sofort einfällt, oder guckst, dass du es ein bisschen kreativer, ein bisschen origineller verpackst. Und also da gibt es schon Sachen, an denen du dich ja abarbeiten kannst.
Weil man hat ja schon, also ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Du gehst da ja rauf und machst dann teilweise 15, 20 Minuten Text, bist immer dabei. Ist da auch Spontanität dabei oder lernt ihr das alles immer mehr oder weniger auswendig oder lest ihr vielleicht sogar ab?
Nein, die Texte stehen vorher fest, aber durch die Erfahrung, das ist ja ständig wieder auftreten, machst du Erfahrungen auf der Bühne, dass Menschen dazwischen sprechen oder sich irgendwie unterhalten oder sowas, dann kannst du damit umgehen. Dann kriegst du über die Zeit ein Fundament an oder ein Sammelsurium an Worten, an Sprüchen, die du sagen kannst, wenn halt jemand stört, dass du halt mit dem umgehen kannst. Der stört nur einmal, beim nächsten Mal bist du darauf vorbereitet.
Ja, du hast so ein ganz bestimmtes Grinsen auf der Bühne. Ist das auch Fassade, so ein bisschen Schutz auch?
Nein, es ist die Einladung, dass wir hier einen gemeinsamen schönen Abend haben.
Wir sind weiterhin live auf dem Maimarkt-Gelände in Mannheim mit Fatih Ceviklu. Fatih, wir müssen erstmal wieder hier zurückfinden auf die Bühne und uns sortieren. Du weißt noch, worüber wir sprechen wollten, ne? 100 Jahre deutsch-türkische Beziehungen. Ja, vor 100 Jahren wurden diplomatische Beziehungen aufgenommen und vor mehr als 60 Jahren, da kamen die ersten sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland.
Ja.
Fatih, was hast du denn persönlich empfunden? Also Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, war ja zum Anlass dieses Geburtstags 100 Jahre Beziehungen in der Türkei. Was hast du persönlich empfunden, als du die Bilder von dort gesehen hast?
Nein, das mit dem Döner war, glaube ich, nicht ganz so zu Ende gedacht, würde ich mal sagen. Das ist, oder?
Die Sache mit dem Döner, ja, darüber müssen wir sprechen. Willst du kurz mal erzählen oder soll ich erzählen, was da passiert ist?
Du kannst gerne erzählen und ich kann das dann kommentieren. Hey, guck mal, die Jugend ist auch da.
Ja, kommt das her. Ist schön. Willkommen. Ja.
Wir sind live im Radio. Ja, du darfst hier auch, komm.
Also, wir nehmen hier mal ein paar jugendliche, werdende Nachwuchsjournalisten mit auf die Bühne.
Joelle.
Wie heißt du?
Joelle.
Was machst du hier, Joelle?
Einfach mit der Schule auf dem Maimarkt und wir laufen ein bisschen rum.
Super, toll, dass ihr da seid. Wollt ihr irgendwas der Menschheit sagen? Die ganze Welt hört euch gerade zu.
Folgt mir auf Instagram, Joelle_Walto.
Ja, ich denke, du hast, du weißt, worauf es ankommt einfach. Ja, okay, folgt ihm auf Instagram. Wenn das alles ist, dann würde ich dich wieder zurück zum Publikum bitten.
Bleibt immer alle korrekt und bleibt so, wie ihr seid.
Danke
das ist
dir,
ganz
danke,
wichtig. Ist dafür gibt es Applaus.
Bleibt immer korrekt, das ist sehr gut.
Bleibt korrekt. Sehr so, gut. Das ist SWR1. Leute vom Maimarkt in Mannheim, man weiß nie, was passiert. Fatih Cavicolo, wir haben die Sache mit dem Döner noch nicht zu Ende besprochen. Also, es war ein Dönerspieß, der eine ganze Menge Diskussionen ausgelöst hat. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, hatte diesen mit dabei. Also er hat den Dönerspieß von Berlin mit nach Istanbul genommen, glaube ich, und dort dann einen Döner angeschnitten. Und da ist ein Bild entstanden, Steinmeier schneidet den Döner. Und darüber haben sich viele aufgeregt.
Also wenn es in der Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei Schlagerexporte gibt, irgendwie, dass man da irgendwas hervorheben kann, gibt es, glaube ich, einiges, was man hervorheben kann. Aber da den Hochkant-Schaschlik damit hinzunehmen und hinzustellen, ist, glaube ich, ein bisschen unterkomplex, ehrlich gesagt. Oder ich würde sagen, nachdem Steinmeier den Döner in die Türkei gebracht hat, könnte man zukünftig sagen, die Türkei heißt jetzt einfach nur noch kein Dönerland.
Also viele fühlten sich ja reduziert, also gerade auch viele Deutsch-Türken, würde ich jetzt mal sagen, auch durchaus die zweite und dritte Generation, mit dieser Geste, fanden diese Geste falsch. Ging dir das auch so? Also findest du, das ist eigentlich eine Herabsetzung der Menschen mit türkischem Background, die hier leben?
Es ist ein bisschen unterkomplex, ehrlich gesagt. Also man hätte das deutlich...
Kannst du unterkomplex mal etwas ausformulieren, was du damit meinst?
Naja, guck mal, also was zum Beispiel die wenigsten wissen, ich meine, das ist, als die Verbindung zwischen der Türkei und Deutschland sind sagenhaft, sind sensationell. Die Türkei hat zum Beispiel, als sie gegründet wurde, Anfang der 20er Jahre, als sie dann so 10 Jahre alt war, dass das Osmanische Reich war zusammengefallen, hat ein gewisser Herr Atatürk dieses Land zusammengebaut, ne? Und zu derselben Zeit trug es sich in Deutschland zu, dass ein gewisser Adolf Hitler hier alles gleichgeschaltet hat und viele jüdische Menschen arbeitslos gemacht hat. Und es ist in der Geschichte ein einmaliger Vorgang, dass ein Land ein anderes Land anbietet, die 30 Professoren ins eigene Land zu holen, die dann in der Türkei, deutsche Juden haben in der Türkei das Schulsystem, das Universitätssystem und so weiter aufgebaut. Und das war ein einmaliger Vorgang. Hier zersprang gerade eine Demokratie, da entstand gerade eine. Und so konnte man die Leute rüberholen und die haben bis heute das System, Ernst Reuters, der bekannteste davon, der dann in der Türkei dann halt
Zuflucht... Bürgermeister von Berlin.
Genau, der zurückgekommen wurde, der erste Bürgermeister von Berlin. Ja. Und das ist eine sagenhafte Geschichte, dass deutsche, jüdische Professoren aus Deutschland von den Nazis geflohen und in der Türkei das Schulsystem aufgebaut haben, das Universitätssystem. Das ist eine Sensation. Das hätte man zum Beispiel verkönnen, dass unsere Länder wirklich eine tiefe, gute, in der Not sich helfende Verbindung haben. Jetzt einfach nur den Döner dahin tragen, das ist ein bisschen wenig.
Was verrät das in deinen Augen über den Blick der deutschen Repräsentanz, also zum Beispiel Politik, auf die Türkei und auf die Menschen mit türkischem Ursprung, die hier leben?
Naja, man muss sagen, der Döner ist natürlich ein Meister aus Deutschland, ne? Das ist in Berlin entwickelt und es ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte, das kann man nicht anders sagen. Also seitdem es den Döner in Deutschland gibt, ist der Fastfood-Markt ist sozusagen angegriffen. Also alles, was die ganzen Burger Kings und McDonalds und so weiter vorher unter sich ausgemacht haben, auf einmal kam diese kleine Fleischtasche um die Ecke und hat gesagt, guck mal hier, viel gesünder, viel leckerer und viel besser. So, das ist schon eine beispiellose Erfolgsgeschichte, das kann man nicht anders sehen. Aber man hätte deutlich mehr zeigen können. Und sagen.
Ja, es gab einen mitgereisten Imbissbetreiber, Arif Keles aus Berlin. Und der hat es ja ganz anders gesehen. Also der sagt, das ist eine große Wertschätzung für die Arbeitsgeschichte der hier lebenden Türkinnen und Türken.
Die Wertschätzung der Arbeitsgeschichte würde ich so nicht unterschreiben. Es fängt schon damit an, dass die Bundesrepublik Deutschland, als sie den Anwerbevertrag 61 mit den hier lebenden den Arbeitern gemacht hat, war der erste Gedanke, dass sie halt hier kommen und gehen werden. Deswegen wurden sie auch Gastarbeiter genannt. Also Deutschland, das einzige Land der Welt, was seine Gäste arbeiten lässt. So. Und die Bedingungen waren auch, dass sie nach 2 Jahren wieder gehen sollen. Also den Döner im Nachhinein als den Erfolg der Geschichte darzustellen, ist ein bisschen, hat eine gewisse Schieflage, sagen wir so.
Wie steht es eigentlich mit der Repräsentanz, also zum Beispiel von Menschen mit internationaler Biografie? Und wenn ich da mal nachdenke, Fatih, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben eine Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg, Muhterem Aras.
Ja.
Wir haben einen Bundeslandwirtschaftsminister, Cem Özdemir. So, Politik abgehakt. Wir haben İlkay Gündoğan als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Ja, ich könnte noch weitergehen. Es gibt viele Erfolgsgeschichten. Vural Öger zum Beispiel hat ein großes Reiseunternehmen gegründet. Oder die beiden BioNTech-Gründer, Ugo Şahin und Özlem Türeci. Genau. Regisseure, Fatih Akin, İlker Çatak, der gerade für den Oscar nominiert wurde. Sieht doch super aus. Wo ist das Problem?
Ja, ja. Gerade das letzte Beispiel. İlker Çatak hat sich dann doch auch gemeldet zu der Berichterstattung. Vielleicht können wir da ansetzen.
Bitte. Genau. Deswegen habe ich ihn als letztes
genannt. Von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Also wie Repräsentant und wie sichtbar ist man in diesem Land. Das ist die Fragestellung da.
Vielleicht kurz erklären. Er hat einen Film, Das Lehrerzimmer, nominiert für den Oscar. Und es gab ein bisschen, er fühlte sich, glaube ich, schlecht repräsentiert in der Vorbereitung dieses Preises.
Ich glaube, er wurde einfach schlicht nicht benannt.
Ja.
Es hieß immer, der deutsche Film, Sandra Hüller, wurde überall, mit der ich übrigens zusammen studiert habe, überall halt genannt und benannt. Und als Oscar-Beitrag, Wim Wenders wurde genannt, der mit einem japanischen Film am Start war. So. Und das Lehrerzimmer von İlker Çatay, was als Oscar-Beitrag eingereicht wurde, wurde halt nicht erwähnt. Und das fällt dann halt irgendwann auf, dass der Presseteil des Landes halt Sandra Hüller nach vorne stellt, zu Recht natürlich, sensationelle Kollegin, super Schauspielerin, tolle Frau, aber und den anderen Filmen, ja, und noch der deutsche Film Klassenzimmer und ohne den Regisseur zu benennen, das kann man ja einfach mal so festhalten.
Darüber hat er sich völlig zu Recht beschwert, er mag es auch nicht besonders, wenn man seinen Namen zum Beispiel nicht richtig schreibt, du hast auch das gleiche Sedil wie er auf deinem C, stört dich sowas, wenn jetzt mal so ein öffentlich-rechtlicher Sender dich einlädt, 10 Minuten Interview mit dir macht und ständig wird dein Name eingeblendet und der ist falsch geschrieben?
Naja, sagen wir so, es ist ja die Geschichte, wir sind seit 60 Jahren hier in diesem Land und immer noch ist es nicht möglich, gibt es kein Bewusstsein dafür, dass Namen richtig ausgesprochen werden, dass sie richtig geschrieben werden. Das wäre schon wünschenswert. Also, dass es klar wird, die sind schon seit 60 Jahren hier, natürlich können wir deren Namen sprechen. Dass das nicht klappt, ist, erzählt dir was über Deutschland. Hm.
Du hast da einen ganz persönlichen Background, den du auch im Grunde genommen erst ganz, ganz spät, nämlich vor ungefähr einem Jahr, so richtig an die Öffentlichkeit gebracht hast, indem du ein Buch über deine eigene Geschichte geschrieben hast, das heißt Kartonwand. Wenn man es liest, dann erfährt man Dinge über dich, die, würde ich mal behaupten, nur die wenigsten vorher wussten. Trotz der Tatsache, dass du seit 15 Jahren auf der Bühne stehst, warum bist du so spät mit all diesen Details, auch über deine eigene Geschichte? Deine Eltern kamen ja in den 1960er Jahren als sogenannte Arbeitsmigranten nach Deutschland. Dein Vater hat bei Ford gearbeitet, deine Mutter als Näherin gejobbt. Warum hast du das alles so spät erst rausgebracht?
Die Idee bei dem Buch Kartonwand, was im Kiwi-Verlag erschienen ist, der beste Verlag der Welt, die Idee, die Arbeitsthese in dem Buch war, ob es eine Verbindung gibt zwischen Arbeitsmigration und psychischer Erkrankung. Ich habe dazu exemplarisch meine Geschichte erzählt, mit der Erfahrung, dass wenn unsere erste Generation der Arbeitsmigranten, die hingekommen sind, da nicht wenige von denen halt hinten raus auf den letzten Metern psychische Erkrankungen erfahren. Mein Vater kam als Schlosser nach Deutschland, meine Mutter als Grundschullehrerin, hat dann einen Statusverlust erfahren etc. Und was hat das Ganze mit denen gemacht? Also wie war die Ausgangslage? Wie sah Deutschland aus, als sie gekommen sind? Wie sah es bei denen aus, als sie dann da waren? Und wie hat sich das ganze Ding entwickelt? Und ja. Und das wäre eigentlich nur meine persönliche Geschichte und somit auch relativ langweilig. Aber als ich hier und da das erwähnt habe, dass meine Mutter psychisch erkrankt, allein in der Türkei verstorben ist, gab es viele Menschen, die sagten so, du, bei mir ist es genauso. Mein Vater ist auch seit 15 Jahren hochdepressiv. Meine Mutter nimmt Medikamente seit 20 Jahren und so weiter und so weiter. Dass dann der Verdacht aufkam, vielleicht ist diese einzelne Geschichte von mir gar nicht so sehr einzig meine, sondern eine von sehr vielen. Mhm. Und siehe da, sie steht exemplarisch für diese Generation.
Und genau dieses Exemplar wollen wir statuieren. Aber ich möchte dir schon noch eine Frage stellen. Du erzählst das jetzt so nüchtern, Arbeitshypothese und so weiter. Gab es da keine Emotionalität für dich, als diese ganze Geschichte du rausgeschürft hast, auch für dich, deine Erinnerung?
Als ich das Buch geschrieben habe, das würde eher in Abteilung, das ist ein Sachbuch, das würde in Abteilung Biografiearbeit fallen. Da bin ich meiner Lektorin sehr, sehr dankbar. Die hat richtig gute Leitplanken geschaffen, weil wenn du Biografiearbeit machst, ist sozusagen die Einladung, sich selber aufzulösen. Das war natürlich sehr interessant, das war sehr tief, das war teilweise auch sehr schmerzhaft und sehr irritierend und so weiter. Da war eine Lektorin sehr, sehr gut, die mich da schützend leiten konnte. Und jetzt, wo es abgeschlossen ist, habe ich einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive auf die Geschichte und kann da befreit draufschauen.
So, ich gucke auf mein Handy, Fatih, das soll gar nicht unverschämt sein, sondern ich habe hier eine Nachricht von einem SWR1-Hörer, die ich jetzt hier kurz abrufen möchte. Geht jetzt aufgrund der Strukturen nicht anders. Da muss ich jetzt hier den Code eingeben und dann habe ich das auch schon vor Augen. Nämlich Valentin aus Balingen, der schreibt uns, tolle Sendung und Herr Fatih, sagt er, macht tolle Programme. Nur eines möchte er gerne wissen. Warum kann er seine deutsch-türkischen Freunde an die Erdogan zuhauf wählen nicht überzeugen, dass es doch in einer freien Demokratie angenehmer zu leben ist als in der Türkei? Diese Frage stellt Valentin aus Balingen.
Ja, lieber Valentin, vielen Dank. Ich glaube, die Grundlage, warum so viele Menschen, du weißt schon, wen in der Türkei wählen, begründet sich für mich darin, dass die Geschichte, wenn wir die Geschichte der Arbeitsmigration in Deutschland anschauen, eine Geschichte ist, in der Zugehörigkeit nie deutlich ausgesprochen wurde. Was sage ich damit? Deutschland hat sich, was wir in Deutschland erleben, ist keine misslungene Integration, sondern eine funktionierende Ausgrenzung. Es war von der ersten Sekunde an, wurden die Arbeitsmigranten als Ersatzarmee für die Industrie gesehen. Die sollten gehen, sobald sie fertig sind. Wir wollen sie hier nicht haben, wir wollen sie hier nicht einbinden und so weiter und so weiter. Und wenn du mit diesem Gefühl permanent aufwächst und die Deutschland sich nicht um dich kümmert im Sinne von, die werden zurückgehen, die gehören ja nicht hin. Gleichzeitig die Türkei sich auch null kümmert. Die Türkei hat sich nie um die Arbeitsmigranten in Deutschland gekümmert. Nie. Die haben gesagt, bleibt da, schickt euer Geld. So, also da allein gelassen. Hier ist auch wirklich nicht angesprochen, nicht irgendwie Teilhabemöglichkeiten bekommen. Integrationskurse in Deutschland gibt es erst seit 2005. 40 Jahre hat das Land gebraucht, um einzugestehen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Also die ganzen 80er, 90er durch war überall so, nee, wir sind kein Einwanderer. Guck dich mal um, wir sind ein Einwanderer. Nein, sind wir nicht. Also das Festhalten daran, Helmut Kohl 1963, Rückkehrförderungsgesetz, ne? Roland Koch hier, nein zur doppelten Staatsbürgerschaft für Menschen mit türkischer Herkunft und so weiter und so weiter. Also du bekommst das Gefühl der Ausgrenzung permanent und es tut mir wirklich sehr leid, aber du weißt schon wer, Erdogan ist der Erste, der gemerkt hat, ich brauche Wähler, ich brauche Stimmen. Was brauchen die Türken in der Türkei? Die brauchen Zugehörigkeit. Das kann ich denen, das gibt's umsonst. Und kommt hier hin und gibt denen das Gefühl, dass sie dazugehören, dass er für sie da ist und so weiter und so weiter. Und das ist das, was da passiert. Im Prinzip haben wir gleichzeitig einen Horst Seehofer, der beim politischen Aschermittwoch in Passau oder sowas sagt, wie wir werden uns gegen die Zuwanderung in die Sozialsysteme bis zur letzten Patrone sträuben. Das ist ein Zitat aus der NS-Zeit. Und dann haben wir, im Prinzip kümmert sich Erdogan um die Angeschossenen vom Seehofer, wenn es pointiert haben.
Ja, aber das ist jetzt eine Erklärung. Aber ist das auch eine Berechtigung? Also macht es Sinn, hier in Deutschland Erdogan zu wählen in der Türkei, nur weil man sich hier dann vermeintlich besser repräsentiert fühlt? Das ist ja auch nur eine Hülse, weil in Wirklichkeit kümmert er sich doch gar nicht um die Deutschen.
Natürlich nicht. Das ist gar keine Frage. Natürlich nicht, überhaupt nicht. Er kommt aber, gibt dir das Gefühl, dass. Es geht darum, wer gibt dir welches Gefühl? Das Gefühl der Zugehörigkeit. Es ist ja bis heute, guck mal, wenn wir den Arbeitsmigranten der ersten Stunde heute etwas Anerkennung entgegenbringen möchten, indem wir sagen, die jetzt 75, 60, 70, 8, also die Älteren der ersten Stunde, wenn wir denen als Akt der Anerkennung die deutsche Staatsbürgerschaft zusprechen würden, wollen, könnten, als die Rose auf dem letzten Weg sozusagen, gibt es auch in diesem Land heute noch Reaktionen, speziell aus der Politik, aus der CDU, aus der FDP, die das dann als Verramschung der der Staatsangehörigkeit deklarieren. Okay. Da fehlt jegliche Empathie und jegliches Empfinden
also, für die Situation. Also Zugehörigkeitsgefühl, das muss natürlich aus der Gastgebergesellschaft, nenne ich es jetzt mal, kommen. Aber welchen Anteil haben denn auch die Arbeitsmigrantinnen und Migranten vielleicht auch selber an diesem Dilemma, aus deiner Sicht?
Naja, also man muss es gesamtgesellschaftlich sehen, ne? Und zeitlich auch, du kannst es nicht auf die letzten 5 Jahre reduzieren, auf die letzten 10 Jahre. Gesamtgesellschaftlich ist, glaube ich, die Annahme von Anfang an gewesen, die werden zurückkehren. Ne? Die gekommen sind, haben gesagt, wir kehren zurück. Und die angenommen haben, haben gesagt, die werden hier nicht bleiben, über die müssen wir uns nicht kümmern, die werden zurückkehren. Und somit haben wir eigentlich die Geschichte, in der 2 dysfunktionale Systeme miteinander dysfunktioniert haben. Beide haben den Moment, als dieser Plan zur Lebenslüge wurde, verpasst. Meine Eltern oder die Arbeitsmigranten, die gesagt haben, nee, wir kehren zurück. Das ist eine Lüge, du wirst nicht zurückkehren.
SWR1, Leute, wir sitzen auf der Bühne des Gläsernen Studios und freuen uns über Publikum unterschiedlichsten Alters hier, von Schülerinnen und Schülern bis zu ausgewachsenen Herrschaften ist alles vorhanden. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und ich freue mich auch sehr, dass du da bist, Fatih Çavikkulu.
Ja, vielen Dank.
Kabarettist, Buchautor, Schauspieler. Und wir arbeiten jetzt und leben später. Das ist ein Satz, der steht in einem Buch, das du geschrieben hast, über deine eigene Geschichte, über das Lebensgefühl der ersten Arbeitsmigranten, die aus der Türkei gekommen sind. Wie war dein persönliches Lebensgefühl davon geprägt?
Das Mantra meines Lebens war, wir kehren zurück. Ne? Das war die Idee, wir sind hier, aber wir werden hier nicht bleiben, wir werden zurückkehren, ne? Wir werden in die Türkei fahren, wir werden nach Mersin fahren und so weiter. Und symbolisiert wurde diese, oder vorbereitet wurde diese angekündigte Reise mit den Kartons, die zu Hause immer gepackt wurden. Das Buch heißt Kartonwand und das meint diese Wand aus Kartons, die tatsächlich im Schlafzimmer meiner Eltern stand. Und darin war das ganze gute Leben, was dann losgehen wird, wenn wir dann in die Türkei gefahren sind. In den Kartons war Lebensqualität. Da waren der tolle Entsafter und was weiß ich, der gute Toaster und die super HiFi-Anlage und so weiter. Und die wurde aufgehoben für den Tag, wenn wir zurückgehen und das gute Leben losgeht sozusagen. Und das prägt dich halt, dass du wächst auf mit dem Gedanken, wir werden zurückkehren. Und irgendwann schleicht sich halt so ein Zweifel ein, denkst du, warte mal. Erstens, ich kann nirgendwohin zurückkehren, wo ich niemals war. So. Und zweitens, während wir davon reden, dass wir zurückkehren, bin ich die ganze Zeit hier. Also was mit der Realität?
Das ist diese alte Geschichte. Du bist dort nicht wirklich der Türke und hier nicht wirklich der Deutsche. Ihr habt das in der 2. Generation, der du ja auch angehörst, dann ganz gut gelöst. Aber wie hat es die 1. Generation, also deine Elterngeneration, für sich gelöst? Viele sind zurückgegangen dann in die Türkei zum Beispiel.
Der erste Plan war, dass sie zurückkehren. Das war zeitlich begrenzt. Dass die halt, das war ja auch die Ansage, ne? Ihr sollt nur kurz bleiben. Die wollten nur kurz bleiben. Und dann hat sich, das ist so wie das mit dem, man plant was und währenddessen passiert das Leben statt, ne? Wie bringst du Gott zum Lachen? Erzähl ihm von dem, was du vorhast. So. Und als sie dann hingekommen sind, haben sie gesehen, die Kinder sind dann zur Schule. Leben ist passiert, ne? Und man muss dazu sagen, dass die Türkei auch nie ein einladendes Land war, in das man zurückkehren konnte. 10-Jahrestag wurde in dem Land geputscht. Ne? Also es war kein Land, in dem man perspektivisch denken konnte. Es kommen mehrere Faktoren zusammen. Dann werden die Kinder hier eingeschult und so weiter. Also der Moment, hier abzuspringen, war nicht so einfach sozusagen.
Du versuchst ja du erzählst deine Geschichte und deine Geschichte steht für viele Geschichten von Menschen mit internationaler Biografie. Darauf haben wir uns geeinigt als Begriff. Viele sagen auch Migrationsgeschichte. Wie war denn jetzt, also du hast da viel drüber gesprochen, wie wird denn das so aufgenommen von den Leuten? Also kriegst du da so ein mitleidiges Lächeln, so, ach, das tut mir aber leid, aber kein richtiges Verständnis, oder wie sieht das aus?
Die Menschen, die das Buch lesen, das ist ganz spannend, die Biografie, unsere Biografie haben, sind ganz begeistert, dass endlich mal ihre Geschichte auch in einem Rahmen stattfindet, dass sie sichtbar wird. Und die Geschichte nicht kennen, sagen so, oh, das wusste ich ja gar nicht. Wo ich mich auch frage, wir haben die ganze Zeit im selben Land gelebt, wie kannst du das nicht wissen? Das Buch ist die Geschichte, ein Teil, das Buch hat die Idee, einen Teil der deutschen Geschichte sichtbar zu machen, der bisher übersehen wurde oder nicht benannt wird oder sehr einfach dargestellt wird. Das ist die Idee.
Hast du das Gefühl, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass du schaffen konntest?
Die Türen gehen auf, also das erfährt hier große Resonanz. Die es lesen, melden sich, schreiben mir, dass sie berührt sind, dass sie bewegt sind, dass das was mit ihnen gemacht hat. Ich bekomme Briefe von Menschen, die das in ihrer therapeutischen, auf ihrem therapeutischen Weg benutzt haben. Also es befreit und hilft sehr vielen Leuten, sowohl denen, die Biografie haben und die die nicht haben, für die ist auch nochmal ein Blick in die Welt, wo man denkt, oh, das habe ich so noch nie gesehen. Das wusste ich gar nicht, unter welchen Bedingungen das hier alles abgelaufen ist.
Hier hält sich's auf und der Wind lässt nach. Und wir entlassen jetzt Fatih Cevikoglu in seinen Berufsalltag, denn du fährst jetzt weiter nach Braunschweig und führst dann dein Programm Zoom heute Abend wieder auf der Bühne auf. Also du hast noch eine Menge zu erzählen heute Abend.
Ja, ich werde jetzt zu einem wundervollen Bahnhof in Mannheim fahren und dann die zuverlässige Bahn in Anspruch nehmen und hoffen, dass ich dann so in 4 Stunden ungefähr in Braunschweig bin, werde in der Brunswege dann heute Abend mein Programm zum Besten geben.
Fatih, ich danke dir für deinen Besuch. Vielen Dank, dass du hier warst auf dem Maimarkt in Mannheim.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.